NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. September 1475. Köln wird zur freien Reichsstadt.
Wenn Köln ist geboren, erreicht sie lebelang. Frei zu sein und frei zu atmen, jeder Mensch, der freie Mann.
Wer in Köln geboren ist, der hat das Recht, frei zu atmen. In Sachen Lokalpatriotismus macht den Kölnern keiner so schnell etwas vor. Aber es stimmt, das Thema Freiheit ist in der Geschichte Kölns ein roter Faden. Über Jahrhunderte trug die Stadt im Heiligen Römischen Reich den Titel einer freien Reichsstadt, seit dem 19. September 1475. Der Kölner Freiheitskampf allerdings, den die Blackfoots hier besingen, der beginnt schon viel früher.
Dieses Reichsstadtprivileg war ja eigentlich nur der letzte legalisierende Schlusspunkt einer Entwicklung, die mehr oder weniger 1288 begonnen hat, also sich über 200 Jahre hinzog.
Der Historiker Karl Dietmar. Er hat mehrere Bücher über die Geschichte Kölns geschrieben. Die Entwicklung, von der er spricht, ist die Loslösung der Stadt von ihrem ursprünglichen Herrscher, dem Kölner Erzbischof.
Auf der anderen Seite war damit aber noch nicht diese Auseinandersetzung Stadt-Erzbischof beendet. Denn die ging noch bis zum Ende des Reiches, also praktisch bis 1803.
In diesem Corona-Jahr herrscht in der Kölner Altstadt am Mittag eher gemächliche Stimmung. Die Restaurants und Brauhäuser am Altermarkt öffnen erst langsam. Vor dem Rathaus steht eine kleine Hochzeitsgesellschaft. Deutlich trubeliger dürfte es hier im Mittelalter zugegangen sein. Da lag hier das Handelszentrum der Stadt.
Man kennt den Heumarkt und den Altermarkt. Zu dem Zeitpunkt war das eben noch eine zusammenhängende Marktfläche. Das heißt, hier entsteht ein enormer Handelsplatz.
Stefan Lewe-Johann vom Kölnischen Stadtmuseum steht auf dem Heumarkt. Damals ist Köln als ehemalige Römerkolonie nicht nur eine der traditionsreichsten Städte des Landes, die Stadt ist auch eine der absoluten Wirtschaftsmetropolen.
Köln war ja lange Zeit große Wirtschaftsmacht des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation, Hansestadt. Aber die Geschichte der Stadt ist immer auch verbunden mit Zwistigkeiten, teilweise auch gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Stadtherrschaft, die eben zu dieser Zeit faktisch eigentlich noch beim Erzbischof lag.
Denn neben dem Handel bestimmt die Kirche das Leben in Köln. Zum einen ist die Stadt einer der zentralen Wallfahrtsorte in Europa.
Seit dem 10. Jahrhundert hatte Köln den Beinamen das Heilige Köln, Sancta Colonia. Diese Stellung beruhte auf dem Besitz von sehr vielen Reliquien, schon vor der Überführung der Heiligen Drei Könige. Und der größte Schatz der Kölner waren natürlich die Reliquien der Heiligen Ursula.
Zum anderen ist der Erzbischof nicht nur das geistliche, sondern auch das weltliche Oberhaupt. Aber seine Macht ist manch einem ein Dorn im Auge. Daran erinnert ein beiges Haus in einer Seitenstraße abseits des Heumarkts. Die rechteckigen Giebel fallen heute noch ins Auge. Man merkt, hier wollte jemand zeigen, was er hat.
Wir befinden uns hier in der Rheingasse und hier steht eben das heute noch sehr bekannte Oberstolzenhaus, was eben eins der repräsentativen und eins der wenigen noch übrig gebliebenen und erhaltenen Häuser eben des mittelalterlichen Kölns ist, beziehungsweise eins der Bürgerhäuser auch, in denen eben Patrizier bzw. reiche und wohlhabende und damit eben auch einflussreiche Familien gelebt haben.
Die Overstolzen, also die Überstolzen, man könnte auch sagen die Hochmütigen. Das ist eine der Kölner Familien, die im wirtschaftlichen Aufschwung zu Geld kommen, viel Geld. Und aus etwa 15 dieser Familien bildet sich im 13. Jahrhundert eine Führungsschicht heraus. Ihre Familiennamen tauchen überall da auf, wo es um die Macht in der Stadt geht.
Scherfgin.
Kleingedank.
Hürzelin.
Lieskirchen.
Sie stellen Schöffen und sie bilden die sogenannte Richerzeche, eine Art Reichengremium, das im Laufe der Zeit wichtige Kompetenzen erlangt. Vor allem stellt es die Bürgermeister. Als sich mit dem städtischen Rat ein weiteres Gremium herausbildet, gehen auch die Plätze dort an die besagten Familien. Das wäre eine beeindruckende Machtposition. Eine allerdings ist noch im Weg.
Der Erzbischof von Westerburg, er wundert lang. Uns Kölle an. Der minget nur um Mach und Geld, den Im und Ziel, dem Kirchemann.
Dem Erzbischof geht es um Macht und Geld. Das ist richtig und gleichzeitig ein bisschen einseitig, denn auch die reichen Patrizier wollen natürlich Einfluss.
Um 1220 wollten die Kölner noch nicht die Herrschaft des Erzbischofs abstreifen, aber sie wollten einfach mehr Mitspracherechte haben in ihren Angelegenheiten. Dagegen hat sich der Erzbischof aber gewehrt und hat dann oft genug mit willkürlichen Entscheidungen so den Zorn und den Ärger der Bürgerschaft hervorgerufen. Und das führte dann dazu, dass es also im 13. Jahrhundert permanent Auseinandersetzungen gab, selbst Gewalttätige.
Ende des 13. Jahrhunderts ist dann eigentlich eine Phase guter Beziehungen. 1287 schwören die Bürger ihrem Bischof Siegfried von Westerburg noch die Treue. Ein Jahr später gerät der dann aber mit dem Herzog von Brabant aneinander. Dieser Streit kulminiert in einer Schlacht bei Worringen im heutigen Kölner Norden. Dort müssten die Bürger Kölns eigentlich ihrem Herrn Siegfried zur Seite stehen. Aber als es dann brenzlig wird,
hat man im letzten Moment die Seiten gewechselt und hat sich dem Stärkeren, dem Herzog von Brabant, angeschlossen und gehörte somit eigentlich zu den Siegern.
1281, tragen wir durch die Kölsche Mur. Mit Knüppelschwert und Hellebart und an der Spitz der Kölsche Bur.
Nach der Schlacht hat man erstmal eine Art Waffenstillstand geschlossen und hat dann sich auf so einen Zwitterzustand eingelassen.
Der Erzbischof ist jetzt in Köln nur noch der geistliche Herr. Aber er hat noch andere Ländereien, also gibt es jetzt zwei Kölns im Reich. Die Stadt und das sogenannte Kurköln des Bischofs.
Der Erzbischof hatte immer noch die Rechtsprechung übrig und er war auch immer noch der geistliche Schirmherr der Stadt. Aber eine wirkliche Einflussnahme auf das politische Geschick dieser Stadt hatte er ab da eben nicht mehr. Er war auch Siegfried von Westerburg danach, nach der Schlacht von Worringen, tatsächlich nur noch einmal hier in Köln. Also er ist auch physisch in der Stadt schlicht und ergreifend nicht mehr präsent.
Ohne den Bischof liegt die Macht jetzt bei den Patrizierfamilien. Theoretisch sind die Ratsherren in der Stadt nur relativ kurz im Amt, damit es einen Machtausgleich gibt. Praktisch sieht es erst einmal anders aus.
Die Ratsperiode war ein Jahr. Und nach einem Jahr musste man aus dem Rat ausscheiden und dann eine Pause machen von 2 Jahren. Dann konnte man wieder in den Rat gewinnen. Das führte aber dazu, dass immer die gleichen Leute, also die haben dann 15 Leute, dann 2 Jahre gewartet und dann wieder die Funktion der Ratsherren übernommen. Also ich würde nicht von Klüngel reden, es war eine klassische Oligarchie.
Das wiederum ist anderen Bürgern ein Dorn im Auge. Die alteingesessenen Familien müssen ihre Macht auf Dauer teilen. 1396 gibt sich Köln eine Verfassung, den sogenannten Verbundbrief. Die Stadt organisiert sich jetzt in Ämtern und sogenannten Gaffeln. Das sind eine Art Dachverbände der verschiedenen Zünfte. Der Verbundbrief ist von ihnen allen unterzeichnet.
Von den Steinmetzen mit den Ämtern der Zimmerleute, Holzschneider, Kistenmacher, Leindecker und Lehmstreicher.
Von den Schuhmachern mit den Ämtern der Lohgerber und Holzschuhmacher.
Von den Fassbindern mit dem Weinamt und den Weinschrötern.
Und so weiter. Der Brief legt fest, welche Interessengruppen Vertreter in den Rat entsenden und zum Beispiel auch, was passiert, wenn jemand zum wiederholten Mal ohne guten Grund Ratssitzungen schwänzt. Die Verfassung droht, dass
dieser Ungehorsame dann 1 Jahr lang unten in einem der Stadttürme liegen soll, ohne dass irgendeine Fürbitte für ihn geschehen darf.
Und die Außenpolitik? Rechtlich befindet sich Köln nach der Schlacht in einem Schwebezustand. Aber inoffiziell hat es den gleichen Status wie eine Stadt mit Reichsstadtprivileg. Das bedeutet, die Bürger der Stadt sind innerhalb des Heiligen Römischen Reichs nur dem Kaiser unterstellt.
Auf der anderen Seite musste man natürlich für dieses Privileg auch immer wieder Leistungen erbringen. Heerfolge leisten, finanzielle Dinge.
Auch ohne offizielle Urkunde wird die Stadt bald sogar zu Reichstagen eingeladen. Also zu den Zusammenkünften, bei denen Kaiser und Untertanen über die Geschicke des Reichs entscheiden. Und dafür, dass sie inoffizielle Teilnehmer sind, treten die Kölner erstaunlich selbstbewusst auf. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Eklat beim Reichstag 1454. Dort streiten sich Aachener und Kölner darüber, wer in der ersten Reihe sitzen darf und damit als Erster das Wort ergreifen.
In Regensburg versuchten die Aachener dann trotzdem, ihren Sitz einzuklagen und saßen auch am ersten Tage unter den Städten als Erste. Am folgenden Versammlungstag aber erhoben sich die Kölner und sagten, ihrer Stadt gebühre der Vorsitz. Warum sollte Köln den Aachenern weichen, die weder an Alter und Macht noch an Adel in irgendeiner Weise gleichwertig seien?
So erinnert sich ein Chronist. Die Kölner führen Dutzende Argumente auf, warum ihnen der erste Platz im Reich zustehe. Die römische Tradition, die Wirtschaftskraft, die heiligen Reliquien Und überhaupt finden die Kölner schon damals, alles in allem ist ihre Stadt nun mal einfach die schönste.
Die Stadt sei ungeheuer groß, mit den wunderbarsten Kirchen und Profanbauten, sowie mit dem Rheinstrom ausgestattet und ungeheuer reich an Einwohnern. Nirgendwo weise ganz Deutschland etwas Vergleichbares auf. Es sei einfach unerträglich, wenn die Gesandten einer so großen Stadt gezwungen würden, den Aachenern zu weichen.
Zunächst mal ist das eine interessante Anekdote, dass eben da auf dem Reichstag in Regensburg die Kölner sich darüber beschweren, dass die Aachener in der ersten Reihe sitzen und sagen, wir sind ja die größte, die tollste und die schönste Stadt und haben die meisten Reliquien. Das rührt natürlich daher, dass Köln eben durch diesen Wirtschaftsfaktor, durch diese Handelsmetropole, die man ja ist, dieses Selbstbewusstsein natürlich auch nach außen trägt.
Aber warum dann überhaupt die Erhebung zur freien Reichsstadt, wenn die Kölner sowieso im Reich mitbestimmen? Auch das hängt indirekt mit einem Kölner Erzbischof zusammen, Ruprecht von der Pfalz. Der hat große Expansionspläne, stößt damit aber auf Gegenwehr, die sogenannte Kölner Stiftsfehde.
Der Erzbischof hat ja dann im Verlauf dieser 1470er Jahre versucht, mit Hilfe des burgundischen Herzogs Karl dem Kühnen das ganze Rheinland zu unterwerfen und auch die Stadt Köln.
Der deutsche Kaiser Friedrich III. Ruft einen Reichskrieg aus, um wieder für Ruhe zu sorgen. Als die Stadt Neuss belagert wird, kämpfen die Bürger der Stadt Köln an vorderster Front gegen die Aufständischen und zahlen kräftig für die Kriegskosten.
Und haben sich so überschuldet, haben aber den größten Anteil gehabt, sag mal, an dem Erfolg gegen den Burgunderherzog und gegen den Erzbischof. Und aus Dank hat Friedrich III. Dann dieses Reichsstadtprivileg erlassen.
So haben wir wahrgenommen den treuen und nützlichen Dienst, der uns und unseren kaiserlichen Vorfahren von Bürgermeistern, Rat, Bürgern und Gemeinde der Stadt Köln und besonders jüngst gegen den Herzog von Burgund, den Feind des Reiches, in bemerkenswerter und unverdrossener Weise geleistet wurde.
Fast 200 Jahre nach der Schlacht bei Worringen erhält Köln auch offiziell den Status, den es in der Praxis schon lange hatte. Aber offizieller Status hin oder her, seinen Platz als Deutschlands führende Metropole kann Köln nicht ewig halten. In der Neuzeit verliert die Stadt an Wirtschaftskraft.
Eigentlich ging es im 16., 17. Jahrhundert dann bergab. Das hatte allerdings damit zu tun, dass die Stadt sich jeglichen Innovationen verweigert hat.
Und auch der äußere Glanz verblasst, erklärt Stefan Lewe-Johann vom Kölnischen Stadtmuseum.
Viele Reiseberichte sagen uns halt eben, dass Köln eine sehr dreckige Stadt ist, sehr heruntergekommen und von diesem Geist und dieser Machtkonzentration und auch wirtschaftlichen Macht, die Köln eben im Spätmittelalter hatte, wenig nur noch übrig geblieben ist.
Ein englischer Besucher nennt Köln
die hässlichste und schmutzigste Stadt, die ich je gesehen habe.
Auch ein Gast aus der Schweiz ist wenig beeindruckt.
Die zahlreichen Kirchen sind zumeist gotisch und haben nichts Schönes an sich. Ich war froh darum, diesen verdrießlichen Ort zu verlassen.
Und besonders vernichtend fällt das Urteil in einem französischen Reisebericht aus.
Von außen bietet Köln einen prächtigen Anblick, doch alle Pracht schwindet, sobald man einen Fuß unter das Tor gesetzt hat. Die Straßen und die Bewohner sind gleich finster. Köln ist in jedem Betracht die abscheulichste deutsche Stadt.
Freie Reichsstadt bleibt Köln trotzdem. Dieser Status endet erst, als Napoleon das Land erobert. Köln wird 1794 französisch. Aus heutiger Sicht ist das eine wichtige Phase der Modernisierung, sagt der Historiker Karl Dietmar.
Es waren ja die Franzosen, die praktisch Köln aus dem Mittelalter rausgeholt hatten, indem man die Religionsfreiheit eingeführt hat, die Gewerbefreiheit. Also eigentlich müssen die Kölner den Franzosen heute immer noch dankbar sein.
Und den Titel als freie Reichsstadt mag Köln schon lange nicht mehr tragen, aber eins ist geblieben, das lokalpatriotische Selbstbewusstsein der Kölner.
Wer in Köln ist geboren, hätte recht, sie leben lang, frei zu sein und frei zu atmen, jeder Mensch, ein freier Mann.
Im Zeitzeichen erinnerte Jana Fischer an die Geschichte der Stadt Köln, die am 19. September 1475 zur Freien Reichsstadt wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.